Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Ja, lieber Paul, wir haben uns wieder zum Spazierengehen verabredet und heute wird's heiß.
Ja, sehr heiß. Hallo, liebe Susanne. Es geht in Sonnennähe ganz nah an die Sonne heran, um Objekte, die näher an der Sonne sind als Merkur. Und unser Aufhänger quasi ist ein hypothetischer Planet namens Vulkan.
Der nicht der ist, den einige von euch wahrscheinlich kennen.
Ja.
Der Heimatplanet von Mr. Spock. Das wäre ein Exoplanet. Mhm. Zu denen kommen wir am Ende nochmal.
Genau.
Aber Vulkan ist anders gemeint.
Also es geht nicht um die Vulkanier, lebe lange und in Frieden und Star Trek. Nein, nein. Dieser Vulkan oder Vulkan ist ein hypothetischer Planet, den man, das darf ich vielleicht schon mal spoilern, bisher nicht gefunden hat und eigentlich längst hätte finden müssen, wenn es ihn denn gäbe. Aber so sicher konnte man sich nicht sein, denn es gab zumindest theoretische Hinweise, dass man innerhalb der Merkurbahn einen Planeten noch finden könnte. Merkur als klassischer Planet, der 5 seit der Antike und schon vorher bekannten, ist ja ein Planet, den man bisweilen am Morgen- und am Abendhimmel sehen kann und durchaus, wenn man weiß, wann und wo man guckt, auffällig. So Ende Mai, Anfang Juni 2026 haben wir eine Merkur-Abendsichtbarkeit. Also wer das jetzt zu der Zeit hört, abends mal im Nordwesten gucken, so eine Dreiviertelstunde nach Sonnenuntergang, da findet man ihn eigentlich relativ leicht. Aber er entfernt sich schon nie weit von der Sonne. Und jetzt stelle man sich mal vor, ein Planet, der noch näher an der Sonne ist, ja, den dürfte man ja selbst in den Tropen, wo die Bahn um die Sonne sehr steil bei dem Horizont steht, selbst da müsste er kurz nach der Sonne verschwinden und in der hellen Dämmerung und schon sehr knapp vor der Sonne aufgehen. Also es ist fast unmöglich, ihn zu beobachten. Und trotzdem gab es Hinweise, dass es ihn geben könnte. Und das hat mit der Bahn Merkurs zu tun.
Genau. Denn die Bahn des Merkur, die ist so, ja, 38-39% der Entfernung der Erdbahn von der Sonne. Das ist eben auch schon relativ nah, aber den kann man eben ganz gut beobachten. Die Beobachtungen gab es schon länger, aber die Bahn wurde analysiert von einem damals, wir reden über das 19. Jahrhundert, sehr bekannten Astronomen, dem Herrn Le Verrier.
Ja, Urbain Le Verrier, genau.
Und der Herr Le Verrier kam mit großen Ehren und einer großen Kompetenz.
Ja, er ist ja derjenige, der geholfen hat, den Neptun zu finden.
Genau, und zwar durch eine Bahnanalyse des Uranus. Also ganz weit draußen im Sonnensystem hat der Le Verrier gesagt, also die Uranusbahn, die ist nicht so, dass man das erklären kann, ohne dass es noch ein unsichtbares Objekt gibt, das die Bahn des Uranus beeinflusst.
Mit seiner Schwerkraft, mit seiner Masse.
Mit seiner Schwerkraft. Und das war der Neptun, der auch an in etwa der vorhergesagten Stelle von Le Verrier und noch einem anderen dann tatsächlich an der Berliner Sternwarte auch entdeckt wurde.
Durch einen Astronomen namens Galle. Ja.
Und der Herr Le Verrier war deswegen so als Bahndynamiker natürlich hoch angesehen. Und er analysierte die Bahn des Merkur und sagte, das ist bei dem Merkur so ähnlich. Die Bahn des Merkur ist durch die Einflüsse der Sonne natürlich, die ihn im Wesentlichen ja anzieht, aber auch der anderen Planeten, die seine Bahn so ein bisschen stören, Venus, Erde und noch die Planeten weiter draußen, nicht ganz erklärbar. Da gibt's einen unerklärlichen Teil. Und das könnte ja ein Planet sein, der noch im auf der Innenbahn noch näher als der Merkur um die Sonne kreist. Kleiner Spoiler, es ist was ganz anderes. Aber das konnte ja Le Verrier noch nicht wissen.
Nee, da müssten wir dann bis Einstein warten. Aber diese interessante Bahnänderung, ich versuche mal gerade zu visualisieren, was das ist. Da gibt's nämlich, ich stelle mir das so vor, die Bahn des Merkur ist ein bisschen eiförmig. Die ist nicht rund um die Sonne. Die hat also einen, wie bei fast allen Planetenbahnen, natürlich einen sonnennächsten und einen sonnenfernen Punkt. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, als wäre da so ein Zifferblatt und der sonnennächste Punkt Merkurs wäre immer da ungefähr, wo 12 Uhr mittags ist und der sonnenfernste Punkt gegenüberliegend bei 6 Uhr. Dann kann es aber sein, dass im Laufe der Jahrhunderte sich das etwas, dieser sonnennächste Punkt nicht mehr bei 12 Uhr ist, sondern, was weiß ich, bei 5 nach 12 oder so.
Ja.
Und dieses Vorrücken des sonnennächsten Punkts, der Merkurbahn, das ist eben ein großes Rätsel gewesen und das konnte man tatsächlich erstaunlich schon messen. Und da müsste man noch eine Masse innerhalb der Merkurbahn hinzunehmen. Und wenn man die berechnet, dann kommt man auch dazu, da kam der Herr Le Verrier dazu und sagte, naja, der müsste vielleicht so eine etwa auch Merkur groß sein oder ein bisschen kleiner, das würde reichen und eine Umlaufbahn von so 19, 20 Tagen vielleicht um die Sonne haben.
Zum Vergleich, der Merkur hat 88, also genau. Der müsste deutlich näher noch an der Sonne sein und deswegen haben die Leute dann gesagt, na ja, also maximaler Sonnenabstand 8 Grad oder so, das ist echt wenig, da ist es noch total hell, wenn man den versucht zu beobachten.
Also hätte man keine Chance, normal in der Dämmerung zu gucken, aber ein so naher Planet, der muss ja irgendwann, genau wie das Venus sehr selten und Merkur ein klein bisschen häufiger tut als die Venus, müssten die ja im Durchgang, im Transit vor der Sonne sichtbar sein. So wie wir heute ja mit Satelliten Exoplaneten beobachten, die als winzige Verfinsterung vor ihrem Stern herlaufen. Und Venus-Durchgänge hatte man schon beobachtet, Merkur-Durchgänge auch. Du und ich, wir haben ja auch schon Merkur im Transit gesehen, die Venus auch, 2004 und 2012.
Ja.
Merkur war der letzte gut beobachtbare Durchgang im Mai 2016. Ich weiß noch, ein kleines pechschwarzes Scheibchen, was da im Teleskop, natürlich nur mit Filter oder in Projektionsmethode, konnte man da nie direkt hingucken, was sich da bemerkbar machte. Und das sah schon anders aus als ein kleiner Sonnenfleck. Die sind im Vergleich dazu blass. So ein Planet ist wirklich rabenschwarz. Und eigentlich müsste man dann eben ein noch kleineres Pünktchen, noch kleineres Scheibchen, aber ein rabenschwarzes Scheibchen, was dann auch etwa, anders als die Venus, die 6 Stunden für einen Transit braucht, würde man erwarten, dass so ein innerster Planet innerhalb der Merkurbahn vielleicht nur eine gute Stunde braucht.
Genau.
Ja, Le Verrier sagt das voraus.
Und alle möglichen Leute fangen auf einmal an, was zu sehen. Bei unterschiedlichsten Anlässen, da gab es dann ganz verschiedene Meldungen, kurz nachdem Le Verrier das publiziert hatte. Das hat er so um 1859, 1860 getan. Und danach haben die Leute dann geguckt und dann hat der mal was gesehen und der mal was gesehen. Das berühmteste oder auch die kurioseste Geschichte ist die von einem Amateurastronomen und französischen Arzt namens Lescarbot.
Lescarbot, Edmond Modeste Lescarbot. Ein Arzt, also ein Dorflandarzt, Amateurastronom und Tischler, der behauptete also, er hätte da was gesehen. Er schreibt einen Brief an Le Verrier und ja, der bekommt diesen Brief am 22. Dezember 1859. Und der gute Arzt Lescarbot schreibt, er hätte das, hätte am 26. März des gleichen Jahres, also 1859, hätte er einen schwarzen Punkt 5 Viertelstunden lang im oberen Teil der Sonne im Transit gesehen. Lescarbot ist stinksauer. Statt dass er sich freut, dass seine Vorhersage vielleicht bestätigt ist, er stinksauer, setzt sich unangekündigt in einen Zug.
Leverrier ist
stinkesauer, setzt sich in den Zug, fährt die, was sind das, so 30, 40 Kilometer südlich von Paris gewesen, Richtung Orléans, wo der wohnte, dieser Lescarbot, und schneit da unangekündigt rein und herrscht den guten Doktor an, was ihm eigentlich einfiele, ihm das erst jetzt zu schreiben war. Und dieser Lescarbot bleibt dann ganz ruhig und schildert ihm von seiner Beobachtung. Ja, und wie er das denn gemessen hätte. Man muss, wenn man einen Durchgang eines Planeten misst, dann war es immer ganz wichtig, auch die genauen Zeiten zu nehmen. Möglichst auf die Sekunde genau. Und dann zeigt ihm der Lescarbot, zeigt dem Leverrier eine Uhr mit einem Pendel, wo er den Puls seiner Patienten mitmessen kann, mit diesem Pendel. Und nach gewinnt der Leverrier den Eindruck, dass Lescarbot eigentlich ein Zeuge ist, der wirklich vertrauenswürdig ist. Ja, wo er denn deine Notizen gemacht hätte. Na ja, Papier wäre teuer, er hätte deine Tischlerwerkstatt und da würde er das auf Holz kritzeln. Und wenn er dann genug gekritzelt hatte, würde er mit dem Hobel drüber gehen und sich neue Notizen machen. Aber die Notizen waren noch da. Und er war kein Mathematiker, dieser tapfere Amateurastronom und Dorfarzt, aber er scheint ein glaubwürdiger Beobachter gewesen zu sein, zumal er wusste, was ein Transit ist. Er hat nämlich Jahre zuvor bereits 1845 Merkur im Durchgang beobachtet, wusste also, was er da tat. Trotzdem, also der anscheinend hat sich dann der Leverrier für sein rüdes Auftreten ganz liebenswürdig dahingehend revanchiert, dass er dann sogar vorschlug, dass der Landarzt Lescarbot in die Ehrenlegion aufgenommen wurde.
Und er hat sich dann wieder hingesetzt, der Leverrier, und seine Berechnungen auf der Basis von Lescarbots Beobachtungen nochmal verfeinert, die dann 1860 veröffentlicht und kam auf eine Umlaufzeit halt von 19 Tagen und 17 Stunden und einem maximalen Sonnenabstand von 8 Grad.
Ja.
Dann gab es weitere Versuche, das zu beobachten, von unterschiedlichen Leuten. 1861 wohl keine, aber in den Jahren danach, 1865, gab es mehrere. Und die Sache blieb irgendwie unentschieden. Denn wenn man die Beobachtungen, die es dann gab, an die Bahnvorhersage anpasste, passte das irgendwie nicht so richtig.
Da hat man nichts gesehen. Übrigens gibt es sogar noch einen französischen Astronomen, der für die brasilianische Regierung zur Zeit Lescarbots ein Observatorium betrieb oder uns offenbar zeitgleich mit Lescarbot die Sonne beobachtet hat und nichts gesehen hat. Mit einem doppelt so guten Instrument. Und das ist erstaunlich. Denn der hätte eigentlich was sehen müssen, denn zur gleichen Zeit würde man ja einen Planeten vor der Sonne von jedem Punkt der Erde aus sehen, wo die Sonne über dem Horizont steht. Und das war im Grunde schon mal ein schwerer Schlag für die Glaubwürdigkeit, was immer der gute Mann da gesehen hat.
Und aber, die anderen, die auch immer mal wieder was gesehen haben. Also, was aber nicht zueinander passte. Das heißt, die Sache blieb irgendwie ungeklärt. Fast bis 1915.
Wir müssen aber über noch eine Finsternis sprechen, die da sehr erstaunlich ist. Denn wenn man den Planeten nicht in der Dämmerung sehen kann, weil er zu nah an der Sonne ist und das alles überstrahlt, dann muss man halt auf eine Gelegenheit warten, wo die Sonne mal abgedunkelt ist, eben durch den Neumond, durch unseren Mond.
Das war 1878.
Und da gab es zwei auch erfahrene Astronomenbeobachter mit einer großen Reputation, einen James Craig Watson und einen Louis Swift an unterschiedlichen Positionen. Die haben beide damals im Sternbild Krebs, wo die Sonne zu dem Zeitpunkt der Finsternis stand, in Kenntnis der Sterne des Sternbilds Krebs, da jeweils aber an unterschiedlichen Positionen Objekte gesehen und behaupteten sogar teilweise, dass das keine Sterne gewesen seien, sondern eher so Scheibchen, also dass die durchaus planetenähnlich ausgesehen hätten. Aber auch das wurde nie wieder verifiziert und man hat dann vor und zurückgerechnet. Was können die gesehen haben? Was kann das sein? Haben sie sich vielleicht doch mit etwas schwächeren Sternen verwechselt?
Also und sie haben verdächtigerweise die Objekte auch nicht an der gleichen Stelle gesehen.
Nee, das auch, nicht mal das.
Und jeder hat auch irgendwie zwei gesehen, sodass man dann über vier diskutiert hat.
Das wurde immer schlimmer.
Alle an verschiedenen Orten.
Es wurde immer schlimmer. Le Verrier selber hatte im Grunde bis zu seinem Tode gesagt, na ja, es würde nicht unbedingt ein Planet-Vulkan nötig sein, um diese Bahnstörung Merkurs zu erklären. Es könnte auch gut sein, dass das mehrere kleine Objekte sind, vielleicht sogar ein ganzer Schwarm, also Vulkanoide sozusagen.
Ja.
Aber jetzt warst du schon dabei, das Rätsel aufzulösen. Was erklärt denn nun dieses merkwürdige Vorrücken, diese Präzession des bahnnächsten nächsten Punkts, diese Perihelpräzession, das nennen wir den Fachbegriff einfach mal,
ja,
des Merkur, diese Wanderung zu erklären. Und da kommt jetzt Einstein ins Spiel.
Genau, das Jahr ist jetzt 1915 und Einstein veröffentlicht die allgemeine Relativitätstheorie, die ja eine Theorie ist, die die Schwerkraft als Raumkrümmung beschreibt. Naja, und der Merkur ist halt der sonnennächste, sagen wir mal, bekannte Planet. Und bei ihm ist der Effekt der Raumkrümmung von allen Planeten der stärkste, weil er der starken Gravitationsquelle Sonne natürlich am nächsten ist. Mhm. Und deswegen ist auch diese Präzession des Perihels bei Merkur am größten. Und Einstein konnte das ausrechnen und fand genau, es ist ein kleiner Wert, die 43 Bogensekunden pro Jahrhundert, die Le Verrier schon richtig durch die Bahnanalyse ermittelt hatte.
Also eine Bogensekunde.
Die Zahl stimmte ja.
Ja, ja, ja.
Und die lässt sich vollständig durch den gekrümmten Raum in der Nähe der Sonne an der Stelle des Merkur erklären. Kein Vulkan nötig.
Kein Vulkan nötig. Ich versuche gerade mal mir vorzustellen, was 43 Bogensekunden, also eine Bogenminute ist der 30. Teil des Vollmonddurchmessers am Himmel. Also wenn man da sagt, ich teile den Vollmond in 30 kleine Stückchen ein, entlang einer Linie, dann ist das weniger als ein 30. davon.
Ja.
Das ist also eher so ein
ja,
40stel, 50stel.
40stel oder sowas.
Ja.
Und das also ein 40stel Vollmonddurchmesser in einem Jahrhundert. Die Leute im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, wir amüsieren uns jetzt vielleicht so ein bisschen komische Idee und der Landarzt und so, aber die haben unglaublich genau beobachtet und der Le Verrier hat Bahndynamik unglaublich genau gerechnet mit Papier und Bleistift und ohne Taschenrechner oder Computer. Das ist total beeindruckend.
Das sind schon wirklich ganz großartige Beobachter gewesen. Und es stellt sich jetzt ja trotzdem die Frage, auch weil es vielfach ja erfahrene Leute waren, was haben diese Leute alle gesehen, als diese Idee in der Welt war? Hat man ja schon Erfahrung mit der Sonnenbeobachtung. Auch, dass Sonnenflecken zum Beispiel unterschiedlich groß sind und eben mit der Sonne rotieren. Die Sonne rotiert ja so, was weiß ich, 28, 29 Tage mal so um ihre eigene Achse.
Ja.
Und ich kenne das ja selber, wenn ich Sonnenbeobachtung mache und da taucht irgendwie am Ostrand ein neuer Sonnenfleck auf, wenn der nicht automatisch geht und sich verändert und wieder verschwindet, sondern über Wochen auch mal so als Fleckengruppe stabil bleibt, dann siehst du von Tag zu Tag, wie der sich mit der Sonne, mit dieser Gasoberfläche dreht.
Ja. Und das geht aber natürlich eigentlich langsam.
In Tagen. Der braucht dann, was weiß ich, so 11 Tage mal von einer Seite zur anderen der Sonne, so einen Sonnenfleck.
Und nicht eine Stunde.
Nicht eine Stunde. Das ist was komplett anderes. Also wenn du wirklich dann bei der Beobachtung was siehst und dann auch messen kannst, es ist eine Stunde, 14 Minuten und so eine 4 Sekunden, dann klingt das verdammt nach einem Himmelskörper, der zwischen Erde und Sonne hindurch gegangen ist. Was sollte es sonst sein?
Es ist, glaube ich, immer noch unklar. Aber das Beispiel von unserem Landarzt und dem Sternwartenbetreiber in Brasilien, wo eben der eine es gesehen hat und der andere mit einem größeren Teleskop nicht. Man kann sich am Rande der Möglichkeiten, am Rande der Beobachtungsgenauigkeit auch was einreden. das ist so ähnlich wie bei den Marskanälen.
Ja.
Wo man am Rande von dem, was man auflösen und sehen kann, da neigen wir dazu, manchmal Muster zu erkennen, die nicht da sind.
Ja.
Das ist was Evolutionsbiologisches sogar.
Sich einen schwarzen Punkt einbilden, tja,
ist irgendwie,
schwierig.
Ja, aber
der müsste ja auch wirklich absurd klein sein. Also ich erinnere mich an diesen Merkur-Transit.
Und deswegen ist es am Rand des Machbaren. Dadurch, dann reicht schon, weiß ich nicht, ein Staubkorn, das irgendwie im Strahlengang ist und sich da langsam bewegt oder irgendwie
vielleicht.
Sowas.
Wir werden es nie wissen, aber trotzdem, wenn man das liest, den Planeten Vulkan, den gibt's sicher nicht, denn den hätte man bei zahlreichen hochauflösenden Sonnenbeobachtungen, die es ja heute gibt, höchst auflösend, davon konnten die Beobachter des 19. Jahrhunderts nur träumen. Das hätte man im Transit sehen müssen, Punkt 1. Punkt 2, bei den Finsternissen seither, wo man wirklich lang belichtet und feinste Corona-Strukturen rausarbeitet, da sieht man auch Sterne bis zur so und vierten Größenklasse. Auch das hätte man längst sehen müssen. Also da, das ist raus. Trotzdem
gibt es andere Objekte, die in der Nähe der Sonne sind.
Das und dieser hypothetische, von Le Verrier schon mal angedachte, quasi neuer Asteroidengürtel innerhalb der Sonne, die ja dann sehr klein, aber auch sehr heiß sein müssten. So Steinbrocken mit 700 bis 900 Grad Oberflächentemperatur, die sich ja im Infraroten dann auch bemerkbar machen müssten. Die sind noch nicht ganz aus dem Rennen, diese Vulkanoiden, so ein kleiner Asteroidengürtel. Und es gibt Objekte, die tatsächlich bis innerhalb der Erde, Venus und sogar Merkurbahn vorstoßen.
Genau. Die Internationale Astronomische Union hat sogar den Begriff Vulkanoid reserviert für Asteroiden, die komplett innerhalb der Merkurbahn umlaufen. Man hat aber bisher noch keinen gefunden. Das, was man gefunden hat, sind die sogenannten Atira-Asteroiden. Die sind benannt nach dem ersten, den man entdeckt hat, nach dem Prototypen. Und das sind immerhin Asteroiden, die deren Bahn komplett innerhalb der Erdbahn ist. Nicht innerhalb der Merkurbahn, auch nicht innerhalb der Venusbahn, aber immerhin komplett innerhalb der Erdbahn. Davon gibt es nicht viele. Weniger als 50, die man bisher gefunden hat.
Und viele wurden erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten, also die kennt man noch gar nicht so lange, gefunden.
Die kennt man noch gar nicht so lange und da kann man sich natürlich fragen, was ist der Rekordhalter?
Ja.
Was ist denn der nächste, also der sonnennächste Asteroid? Der hat gar keinen Namen. Der heißt 2021 PH27.
Schön.
Also 2021 heißt schon mal 2021 entdeckt.
Ja.
Und dieses PH27, das kodiert den Entdeckungszeitraum im Laufe des Jahres. Es war der 13. August im Jahr 2021. Und der hat eine Bahnperiode von 114 Tagen.
Das ist nicht viel mehr als Merkur, ne?
Der ist nicht viel mehr als Merkur. Und der hat eine ziemlich elliptische Bahn. Sein sonnennächster Bahnpunkt ist nur 13% der Entfernung Sonne-Erde, also deutlich innerhalb der Merkurbahn.
Ja.
Aber sein sonnenfernster Punkt, der ist 79% der Entfernung Erde-Sonne, das sogar außerhalb der Venusbahn. Das ist zwischen Erde und Venus. Also eine ganz langgezogene Bahn.
Das ist also sowohl ein Venus- als auch Merkurbahnkreuzer.
Genau, der ist so ungefähr einen Kilometer groß, bisschen mehr. Und es gibt noch einen ähnlichen, der ein bisschen später beobachtet worden ist. Erst voriges Jahr, 2025, GN1.
Ja.
Der ist 400 Meter groß und hat fast dieselbe Bahn. Wahrscheinlich waren die mal einer. Wahrscheinlich ist der eine ein Fragment von dem anderen, weil die auf einer ähnlichen Bahn sind.
Mhm.
Und das bringt uns zu der zweiten Sorte von Objekten, die auch Fragmente sind, nämlich sonnennahe Kometen.
Ja, es gibt
das
ja.
Das ist noch viel extremer.
Es gibt ja nun, wir hatten ja einen Kometen im Frühjahr, der, wenn er seine nahe Passage an der Sonne überstanden hätte, vielleicht sogar ganz hübsch am Himmel ein mit Schweif erschienen wäre, aber den hat's natürlich zerlegt, weil so ein schmutziger Schneeball oder schneeiger Schmutzball, so kann man sich Kometen ja vorstellen, das ist Staub, Eis, Geröll, vor allem dann auch Eis und das Eis verdampft, dann gibt's diesen Schweif und wenn die nah an der Sonne sind, naja, dann, was passiert? Like ice in the sunshine.
Genau, da bleibt nicht viel übrig. Und ja. Davon gibt es, und so ist es diesem Kometen, der MAPS hieß und der am 4. April in diesem Jahr in Sonnennähe war, halt auch ergangen. Da ist so eine Staubwolke auf der anderen Seite der Sonne wieder zum Vorschein gekommen, die sich dann aufgelöst hat. Hat er sich so entwickelt wie die meisten seiner Art, die nämlich zu einer Gruppe gehören, deren Ursprungsbezeichnung uns nochmal ins 19. Jahrhundert führt. Das sind die sogenannten Kreuz-Sungräser, also die Kreuzschen Sonnenkratzer.
Ja.
Eine Gruppe von Kometen, die alle auf einer ähnlichen Bahn sich bewegen und die ein gewisser Heinrich Kreuz mit TZ im Jahr 1880 als Gruppe identifiziert hat. Der Kreuz hat als einer der ersten gemerkt, dass die auf ähnlichen Bahnen sind und hat dann gesagt, okay, es muss früher mal einen Riesenkometen gegeben haben. Riesenkomet heißt
vom Schweif her riesig, ne?
Ja, auch vom Kern her riesig. Man redet über 50 Kilometer oder 100 Kilometer Kerndurchmesser.
Das ist richtig viel für einen Kometen.
Und normalerweise haben die einen Kilometer. Oder unser MAPS, der da den Geist aufgegeben hat, der war mehr bei 400 Metern oder so.
Ja.
Also die sind eigentlich viel kleiner. Aber ein Riesenteil, wo man sogar einen Verdacht hat, kann man natürlich nicht mehr belegen, welcher und wann das war. Das könnte ein Komet gewesen sein, der als Ursprungskomet, ja, man glaubt es gar nicht, von Aristoteles, dem alten Griechen, gesehen worden ist.
Ah, was?
Möglicherweise ein riesiger Komet, der im Jahre 371 vor Christus von Aristoteles beschrieben wurde.
Und der glaubte noch, dass das atmosphärische Erscheinungen sind.
Der glaubte noch, dass das so eine Art Wolke
vielleicht,
war.
Warte, wenn das so eine Wolke war, die über den ganzen Himmel ging, vielleicht kam er so drauf. Das kann ja sogar sein.
Ja, kann sein, dass daher seine Idee kam.
Aber es könnte sein, dass es den dann zerlegt hat danach, bei dieser Sonnenpassage.
Den könnte es zerlegt haben in ganz, ganz viele Bruchstücke, die man jetzt nach etwas unterschiedlichen Bahnen wieder in mindestens zwei, vielleicht auch mehr Untergruppen einsortiert. Die meisten haben Umlaufzeiten von ein paar hundert Jahren haben den hundertfachen Abstand Erde-Sonne im Maximum, wenn sie am weitesten weg sind. Der MAPS war besonders weit draußen, der kam aus dem 300-fachen Abstand Erde-Sonne auf seiner Bahn.
Ja.
Aber man sortiert die in Gruppen und die allermeisten, die man heute beobachtet, die passen in diese Gruppe. Und man kennt Tausende, seitdem man Sonnensatelliten hat. Der Sonnensatellit SOHO hat, ich glaube, 3000 beobachtet und alle paar Tage einen. Die sind normalerweise nur ein paar Meter groß. Die Sonnenpassage hat noch keiner überstanden, der da beobachtet wurde. Aber es ist natürlich möglich, dass mal wieder so ein IKEA-Seki kommt.
Mhm.
Denn auch im 19. Jahrhundert gibt es mehrere sogenannte große Kometen.
Mhm.
Am Taghimmel zu sehen, langer Schweif über den halben Himmel, die dieser Kreuzgruppe zuzuordnen sind.
Wir das hatten heißt, schon mal eine Folge über wann kommt wieder ein großer Komet. Könnt ihr gern da mal reinhören. Ja.
Man kann da hoffen. Da gab es große Kometen 1843 und 1887 und alle möglichen im 19. Jahrhundert, die man dem zurechnen kann. Und einer aus 2011 namens Lovejoy gehört auch in die Gruppe.
Der auch ein bisschen hinter den Erwartungen, aber dann zurückblieb.
Ja, der aber immerhin irgendwie sichtbar geworden ist.
Ja, wir meistens dann für die Südhalbkugel, ne?
Die haben sich verschworen in der letzten Zeit. Die Guten waren alle auf der Südhalbkugel.
Ja, es wär mal wieder ein heller Komet für die Nordhalbkugel dann so. Das quasi Wunsch ans Sonnensystem. Aber wäre nicht die Möglichkeit, also so Objekte, Die Sonnensatelliten, die die Sonne abdecken mit einer Scheibe oder einem vorherfliegenden Satelliten, wie auch immer, die können ja wirklich auch tief belichten, was in der Sonnenumgebung ist. Da braucht es ja keine Sonnenfinsternis mehr dafür. Das heißt, die könnten ja sowohl diese, um sie nochmal zu nennen, Vulkanoiden ablichten, als auch eben Kometen, die nah an der Sonne einen Umschwung vollziehen und dann wieder herausgeschleudert werden auf ihrer Bahn. Und könnte es nicht sogar sein, dass einige dieser Beobachtungen, zum Beispiel während der Sonnenfinsternis von 1878, dass das vielleicht so helle Kometenköpfe waren, die aussahen wie so etwas verwaschene Sterne?
Ja, also das, was die da neben der Sonne beobachtet haben, das könnte man sich bei der Sonnenfinsternis vielleicht sogar vorstellen. Kann man jetzt auch nicht mehr überprüfen.
Nö.
Aber der Sonnensatellit SOHO, der beobachtet eben genau das. Und wie gesagt, der findet diese kleinen Kreuz- und ähnlichen Kometen. Auch unser MAPS war super schön zu sehen, mit einem langen Schweif, ganz beeindruckend in den SOHO-Bildern, als er um die Sonne rumgeflogen ist.
Auch dieser Lovejoy übrigens auch.
Auch dieser Lovejoy.
Ja.
Und da werden eben alle paar Tage tatsächlich ganz kleine gefunden. Möge dieser Sonnensatellit noch lange überleben, der ist schon seit 30 Jahren, seit 1995
unterwegs
und nicht klein zu kriegen im Moment. Und der macht es wirklich immer noch am besten.
Was könnte man denn unternehmen, um die Frage möglicher Asteroiden, also Vulkanoiden, dann meinetwegen eines hypothetischen Asteroidengürtels zwischen Merkur und Sonne zu finden. Einen Satelliten dahin zu schicken, das ist ja nun unglaublich schwierig, weil Bahnen ins Innere des Sonnensystems, wir sprachen schon mal im Zusammenhang mit Merkur drüber, es ist fast komplizierter, als die nach außen zu schicken, weil man da viel Bahnmanöver machen muss auf dem Weg zu einem inneren Planeten und natürlich die Riesenhitze hat. Es gab ja zwei Rekordhalter. Das eine war die deutsche Sonde Helios, die nah an die Sonne rangekommen ist, die erst dann durch die Parker Solar Probe übertroffen wurde, jetzt kürzlich. Aber hatten ja keine Kameras dabei, um nach solchen Objekten zu suchen, ne?
Genau, man muss die Sonne ja abdecken, damit man eine Chance hat, die ganz nah an der Sonne zu sehen. Das heißt, man braucht etwas, das man einen Koronographen nennt, also wo man die Sonne die helle Sonne ausblendet. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Aufgabe von einem Sonnensatelliten, der die Sonne ja gerade beobachten soll. Deswegen ist das eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, sie früh zu entdecken, wenn sie noch gar nicht in Sonnennähe sind. Auch schwache Objekte früh zu entdecken. Tatsächlich war unser Freund MAPS der Kreuz-Sonnenkratzer, der am weitesten draußen jemals entdeckt worden ist, schon ein paar Monate im Voraus, obwohl er so klein ist.
Und der ist ja dann außen, der ist ja nur kurzzeitig mal nah an der Sonne und fliegt wieder weg, falls das überlebt, in den meisten Fällen nicht. Aber diese Asteroidengürtel, die wären ja permanent da. Die könnte man ja nur ganz nah in der Nähe der Sonne sehen. Da müsste man schon näher ranfliegen, damit die einen größeren Winkelabstand von der Sonne haben.
Aber die müsste eigentlich so ein Sonnenteleskop wie SOHO durchaus auch finden, denn auch die laufen ja dann manchmal vor der Sonne vorbei und stehen dann erstmal neben der Sonne. Und da sucht man durchaus immer noch, aber hat eben noch keine gefunden. Aber man sieht, bei denen, die im Moment unsere Rekordhalter sind, entdeckt 2021 beziehungsweise 2025, da entwickelt sich schon noch was.
Diese Atiras,
Also das wäre ja ein Extrem-Atira, der ganz innerhalb der Merkurbahn wäre.
Ja, Le Verrier wäre begeistert und Dr. Lescarbot wahrscheinlich auch, wenn er das wüsste, was man heute kennt. Aber den Vulkan gibt's nicht, den gibt's nur im Science-Fiction. Und damit haben wir dieses Rätsel, was es über Jahrhunderte war, noch mal ein bisschen aufgeklärt. Ja, damit kommen wir zu unserem Blick hinter die Schlagzeilen. Und da bleiben wir beim Thema Planeten, aber nicht von unserer eigenen Sonne.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Genau, wir bleiben aber auch beim Thema Objekt läuft vor Stern vorbei. So wie die Beobachter, die geglaubt haben, den Vulkan zu sehen, Objekt läuft vor der Sonne vorbei. Aber diesmal reden wir über eine Auswertung von Daten von dem Weltraumteleskop TESS. Das T steht schon für Transit. Das ist ein Teleskop, amerikanisches, das Sterne beobachtet und danach sucht, dass Planeten vor diesen Sternen vorbeilaufen. Also genau dasselbe, was der Merkur und die Venus vor der Sonne wirklich machen, dass bei Planeten um ferne Sonnen zu beobachten. Das macht das Teleskop schon ein bisschen länger. Jetzt gibt es aber eine neue Auswertung von einer Gruppe, die an der McMaster-Universität zu Hause ist und die das gerade veröffentlicht haben. Die sagen, okay, wir haben uns über 8000 von den häufigsten Sternen in der Milchstraße angeguckt. Und das sind die kleinen Roten, die viel, viel schwächer sind als unsere Sonne. Ja. Und bei diesen 8000 haben wir 77 Planetentransits gefunden.
Das ist doch schon eine gute Quote, ja.
Das ist eine gute Quote.
Denn das Sonnensystem dieser fernen Sonnen muss ja zufällig zu uns geneigt sein, dass es zu solchen Transits kommt.
Genau. Und wenn ich dann einen Planetentransit finde und weiß, wie hell der Stern ist und sehe dann, um wie viel die Sternhelligkeit runtergeht, dann kriege ich sofort die Größe des Planeten raus. Und das ist der Trick, denn das war ein überraschendes Ergebnis.
Man würde ja erwarten, man hat ja in der Geschichte der Planetenentdeckungen zuerst die entdeckt, die das deutlichste Signal machten. Ja. Also diese Helligkeitsabfälle sind ja winzig.
Die sind ganz, ganz klein, aber dafür hat man auch ein Weltraumteleskop. Da stört zumindest nicht das Wabern der Erdatmosphäre. Und was ist rausgekommen? Man wusste immer schon, dass, auch das ist spannend, die häufigsten Arten von Planeten um Sterne wie die Sonne, sogenannte Subneptune und Supererden sind. Das Spannende daran ist, dass unsere Sonne von dieser häufigsten Planetensorte gar keine hat.
Weder noch.
Also unser Sonnensystem ist gar nicht typisch.
Der Neptun ist ja etwa so viermal so groß vom Durchmesser wie die Erde, ne?
Ja.
Und das heißt, irgendwas zwischen größer als ein Erddurchmesser und kleiner als vier Erddurchmesser. Irgendwo in der Preisklasse, das scheint was Typisches zu sein.
Ja, und da hat man eben die Möglichkeiten, das könnte ein Gesteinsplanet sein, der ist dann halt kleiner, der so zwischen dreimal bis zehnmal so schwer wie die Erde ist. Oder das könnte ein Planet mit einer ganz, ganz dicken Gashülle sein, so ähnlich wie der Neptun, auf dem man nicht landen kann, der keine feste Oberfläche hat. Um sonnenähnliche Sterne kommen diese beiden Gruppen ungefähr gleich häufig vor.
Ja.
Um die kleinen, häufigen Sterne kommen auf einmal nur noch die Supererden vor. Die Planeten ohne feste Oberfläche, diese Subneptune, gehen auf ungefähr 10% zurück.
Ach.
90% sind Supererden. Und da kann man also sagen, okay, die häufigsten Sterne haben von den beiden häufigsten Planetensorten auf einmal nur noch eine.
Nur noch eine Sorte. Warum? Gibt es da eine Erklärung für?
Es gibt einen Erklärungsansatz, der was damit zu tun hat, wie die Planeten entstehen. Und das ist jetzt wieder für unsere Frage, kann da vielleicht auch was leben, ganz interessant.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau, weil die Idee ist, dass die in ihren Scheiben irgendwie ziemlich viel Wasser haben und sich dadurch, also gefroren ist natürlich,
ja.
Und sich dadurch eher die Supererden, die wasserreich sein könnten, bilden, als die Gasplaneten, die eher, eine dicke Höhle aus Wasserstoff, Helium und anderen leichtflüchtigen Stoffen haben. Das ist ein neues Ergebnis, das wird man jetzt auch noch überprüfen müssen und gucken. Aber das ist ganz spannend, weil es unser Verständnis von Planeten, die gerade die häufigste Sorte von Sternen umkreisen, nämlich die kleinen roten, einen Schritt voranbringt.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wer auf einem Planeten wohnen könnte, der zehnmal massereicher ist als die Erde. Das müssen sehr gedrungene, muskulöse Wesen sein. Oder nur im Wasser. wo es egal ist. Ja. Ja, super spannend. Danke für diesen Blick hinter die Schlagzeile. Und damit ist diese Folge bereits wieder zu Ende. Danke fürs Zuhören. Und nochmal der Beobachtungstipp, wer das jetzt Ende Mai, Anfang Juni 26 hört, kann Merkur am Abendhimmel beobachten, Vulkan nie und nimmer, das haben wir ja geklärt. Und schon einmal der Hinweis, am 18. Juni sind wir im Planetarium Bochum live mit unserem Podcast zu hören. Kommt gerne vorbei, dann könnt ihr uns eure Fragen wirklich vor Ort stellen. Wir werden sie beantworten. Und ich setze mich dann an den Flügel und mache vielleicht sogar noch den ein oder anderen Song drüber. Das gibt dann vielleicht doch später mal wieder eine Sonderfolge. Reckt die Däumchen, empfehlt uns weiter. Macht's gut, viele Sternstunden. Tschüss.
Und tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.